Guten Morgen, liebe verschwitzten Menschen da draußen. Mein Name ist Tom Schott und ich habe zumindest die letzte Hitzewelle einigermaßen in Ordnung hinter mich gebracht. Aber was sage ich? Heute, an diesem Montag, dem 22. Juni, sind wir eigentlich schon wieder in der halben nächsten Hitzewelle. Kommt ein bisschen drauf an, wo man gerade im Leben so steht, also geografisch. Aber wenn ich für meinen Ort namens Hamburg spreche, kann ich sagen, es ist keine Freude. Jetzt am Wochenende 31 Grad, 32 Grad, schwüle Lufttemperaturverhältnisse. Es war grausig. Ich habe am Freitagmorgen noch einmal einen größeren Spaziergang gemacht, als die Brise noch etwas kühler war. 8000 Schrittchen habe ich noch mal reinbekommen und dann war es vorbei. Dann habe ich mich da niedergeworfen am Wochenende und kaum etwas hinbekommen. Und das Schlimme ist ja, jetzt ist Montag, um direkt mal positiv weiterzumachen. Und man denkt ja, okay, neue Woche, neues Wetter. Nein, die allergrößte Hitzewelle ist durch, erstmal. Aber es geht ja warm weiter. 27, 28, 29 Grad, das ist nix. Das ist nix. Ich habe in meiner Wetter-App verschiedene nordeuropäische Städte eingespeichert, aus Urlaubsgründen. Und kann jetzt in diesem Moment zum Beispiel verlesen, in Reykjavik hat es in diesem Moment 12 Grad und es regnet. Toll, Traumwetter, liebe ich. Stattdessen aber hier Sonnenschein, Qual, Höllentore haben sich geöffnet, aber was soll's? Immerhin bleiben uns Videospiele zur Ablenkung auch diese Woche. Und auch diese Woche werde ich wieder euch verlesen in dieser neuen, in der 23. Folge von Alchemyt, welche Spiele auf uns zukommen. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist mal wieder wunderbar bunt gemischt, quer durch alle Genres. Es war dieses Mal eine kleinere, größere Suche nach Titeln. Manchmal gibt's ja Wochen, da habe ich die Qual der Wahl. Dieses Mal musste ich ein bisschen nachgucken, um die Ecke lugen, aber ich habe was gefunden. Ganz tolle Dinge. So. Bevor wir dahin aber kommen, Freunde, gibt's eine kleine Neuigkeit, dass ihr euch nicht wundert. Es gibt eine kleine, mittelgroße, kleine Änderung hier bei Alchemyt. Keine Sorge, bleibt ruhig sitzen, alles ist in Ordnung. Aber, wenn ihr euch erinnert, habe ich ja vor ein paar Folgen ein kleines Experiment gewagt, von dem ich zuerst überzeugt war und dann stellte sich aber ein Problem heraus. Und zwar hatte ich ja die Idee, meine Gäste bei Alchemyt trifft sonntags, unter anderem auch zu irgendeinem Zeitpunkt des Gesprächs zu fragen, hey, hast du eine Spielempfehlung für die Leute da draußen, um dann die Antwort auf diese Frage hier bei Alchemyt reinzuschneiden. Und ich dachte mir, das ist ja eigentlich total nett, ne, in der Theorie. Dann bekommen die Alchemyt-Hörerinnen und Hörer schon mal einen kleinen Eindruck vom vergangenen Sonntagsgespräch. Hier ist mal noch eine andere Stimme zu hören, total nett. So, dann habe ich das ein, zwei Folgen hier gemacht bei Alchemyt und dann musste ich aber feststellen, es ist eine schwierige Idee. Das Problem ist nämlich ganz einfach. Die Frage nach dem Lieblingsspiel beziehungsweise nach einer Spielempfehlung ist schwierig bei den Alchemyt trifft Gesprächen sinnvoll zu platzieren. Wenn ich diese Frage am Anfang eines Gesprächs stelle, das habe ich sofort gemerkt, als ich es dann gemacht habe, fühlt es sich nicht richtig an. Da sitzt jetzt ein Mensch, der hat sich jetzt eine Stunde Zeit genommen, mit mir zu sprechen. Und ihr kennt die Gespräche, die gehen gerne auch tief, drehen sich auch gerne mal um Sorgen. Manchmal sind auch Gäste da, die es nicht gewohnt sind, interviewt zu werden. Und dann direkt aus dem Kalten heraus mit so einer Frage anzukommen, es ist kein schöner Einstieg ins Gespräch. Mir hat das nicht gefallen. Wenn ich das am Ende eines Gesprächs mache, ist es eigentlich noch quatschiger, weil dann haben wir uns schon verabschiedet. Wir sind froh, die Stunde schön hinter uns gebracht zu haben. Und dann sage ich noch, übrigens, kannst du ein Spiel empfehlen? Nee, Freunde, das ist nix. Das funktioniert nicht, das ist nix. Deswegen habe ich diese Idee wieder rausgestrichen und habe aber stattdessen etwas anderes mitgebracht als weiteres neues Segment hier bei Alchemyt, nämlich ein kleiner Blick auf mein vergangenes Spielewochenende. Es ist eigentlich ganz einfach und drängt sich geradezu auf. Wenn ich hier schon montags Spiele empfehle und vorstelle, die diese Woche erscheinen, ist es ja auch nur logisch, zumindest kurz mal zu erzählen, welches Spiel habe ich denn vor allem jetzt frisch am Wochenende gespielt und kann ich es empfehlen oder auch nicht? Ich finde, das ist ein schöner Ersatz für diese Gastempfehlung und so machen wir das auch einfach. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt heute, an diesem Montag, in der 23. Folge von Alchemyt mit diesem neuen Segment. Was habe ich gespielt und würde ich's empfehlen? Mein Wochenende kannte vor allem ein Spiel und es war ein Spiel, das ich vor langer Zeit, das stimmt ja gar nicht, vor einem Monat bei Alchemyt hält Ausschau, zum allerersten Mal vorgestellt habe, unserem Ausblicksformat in aller Tiefe, das ich gemeinsam mit Lea Irion bestreite. Und dort habe ich von einem Spiel erzählt, das mir ins Gesicht sprang, wegen einer Szene im Trailer. Im Trailer sah man nämlich, ich mach's kurz für alle, die die Folge gehört haben sollten, eine Figur, einen älteren Herrn auf einem Klappstuhl sitzen, auf einem Ohrensessel, was auch immer. Er las Zeitung und alles wirkte wie ein Point-and-Click-Adventure. Wunderschön gezeichnet, leichter Fiebertraum-Stil, erinnert an die Ästhetik von Day of the Tentacle. Und dann aber machte der Mauszeiger etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und zwar zog der Mauszeiger in dem Trailer an den Seiten des Bildes und veränderte durch das Ziehen die Kulisse. Er riss an der Kulisse. Und ich dachte mir, ich drehe durch, ich muss dieses Spiel spielen. Und ich habe es gespielt und ich habe es durchgespielt am Wochenende. Es heißt Crushed in Time, ist ein Point-and-Click-Adventure, ist falsch, Drag-and-Pull-Adventure, das die Geschichte von Sherlock und Watson erzählt, die berühmten Detektive, die durch die Zeit reisen müssen, um einen Bösewicht zu bejagen und eine Frau zu retten. Und das tun sie mit unserer Hilfe. Und das ist das Besondere an diesem Spiel. Dieses Adventure lebt von der Idee, dass wir Hotspots in den Szenen manipulieren. Wir ziehen an Dingen, wir zerren an Dingen, wir drehen Dinge, wir kombinieren Dinge haptisch, indem wir sie zusammenschieben und gucken, was passiert. Und das Ergebnis ist ein Spiel, das ich rundum genossen habe. 5,5 Stunden habe ich dafür gebraucht, kostet 25 Euro, ist ganz frisch jetzt im Juni erschienen. Und es hat mich begeistert. Die Rätsel, die sich ergeben durch diese Drag-and-Drop-Mechanik, super einfallsreich, manchmal ein bisschen knifflig um die Ecke gedacht, aber es ist immer irgendwie auch schön anzusehen, was passiert, wenn ich die Szenen bearbeite und verdrehe und dann schaue, was passiert. Denn das ist etwas Besonderes, woraus auch das Spiel viel von seinem Humor zieht. Die Figuren in den Szenen, ob es jetzt Sherlock oder Watson oder irgendjemand anderes ist, die wissen nicht, was hier gerade passiert. Wir steuern sie nicht direkt, sondern manipulieren die Landschaft. Und wenn wir das tun, dann sehen die das und fragen sich, was ist denn hier los? Wer dreht denn hier am Springbrunnen? Warum fliegt hier eine Orange durchs Bild? Was ist das da oben? Und das ist lustig. Auch die Geschichte selbst, die Reise durch die Zeit, ist nicht nur lustig, sondern auch kreativ. Denn sie mündet immer wieder in Spielsequenzen, die man so nicht erwarten würde. Es findet eine kleine Reise auch durch die Spielegeschichte statt. Eine ganze Ansammlung von kreativen Ideen warten da auf uns. Und das ist übrigens kein Wunder, denn das Spiel wurde entwickelt von Draw Me a Pixel, ein französisches Indie-Studio, das sich vor vielen, vielen Jahren gegründet hat und vorher einen Titel namens There Is No Game herausgebracht hat. Eine Art subversive Minispielsammlung, die die Frage stellt, ist das, was du gerade spielst, jetzt schon ein Spiel oder nur irgendeine platte Interaktion auf dem Bildschirm? Habe ich nicht gespielt, aber von außen kennengelernt. Und das hier eben habe ich jetzt gespielt, Crushed in Time, und ich bin begeistert. Nicht nur ich übrigens, steht bei sehr positiv bei Steam, über 500 Rezensionen, die Leute sind angetan, und das nicht ohne Grund. Wenn ihr da draußen Lust habt auf ein kreatives, innovatives Adventure mit einer ganz liebevollen Geschichte, mit einer nicht zu langen Spiellänge und einem, wie ich finde, völlig fairen Eintrittspreis von 25 Euro, dann ist das eine absolute Riesenempfehlung. Ich hatte wirklich, wirklich Spaß. Zuletzt hatte ich so viel Spaß mit einem Adventure mit Locomotive. Davon hatte ich hier auch im Podcast erzählt. Das ist schon eine ganze Weile her und auch im Wesen ein anderes Adventure. Das hier ist frisch, ist neu, ist innovativ und beweist, dass selbst ein Genre wie die Adventures echt nochmal zumindest einen kleinen mechanischen Quantensprung hinbekommen können. So, also, Empfehlung, kauft's euch. Wir rutschen rein in die Spielevorschau für diese Woche und beginnen bei einem Titel, der es mir unmöglich macht, ihn einigermaßen konkret zu beschreiben. Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich versuch's trotzdem und werde jämmerlich scheitern. Ich meine den Titel Idle Chapel. Erscheint am 22. Juni für den PC. Sorry, alle Switch und Switch 2 Besitzerinnen. Und ist ein Titel, der mich auf den ersten Blick erinnerte an, Minesweeper. Es funktioniert nämlich ganz ähnlich. Man hat im Herzen, im Kern meine ich, einen Kult, der sich vor uns versteckt. Wir sind inquisitorisch unterwegs und müssen diesen Kult auftreiben. Und die Kultmitglieder verstecken sich auf so eine Art Minesweeper-Spielfläche. So. Und wir müssen da jetzt mit den wenigen Klicks, die uns als Budget zur Verfügung stehen, herumklicken, möglichst klug und sinnvoll, und die Kultisten aufstöbern, sie konvertieren, verhaften, was auch immer. Und jetzt kommt aber der Knaller. Das Ding ist ein Idle-Clicker-Game. Das bedeutet, es ist eines, das einige seiner spielmechanischen Prozesse automatisiert und auch sonst eher niedrigschwellig veranlagt ist. Es ist gedacht, um mal in der Mittagspause angeworfen zu werden oder während man einen Podcast hört oder für all diese Situationen im Leben, wo es ein bisschen langsamer sein soll. Und das Besondere hier ist, dass dieser Idle-Aspekt abgelegt wird auf einen Teil des Spiels, der gar nicht zum Kern des Spiels gehört, nämlich auf die Regeneration von Glauben. Je häufiger man das Spiel spielt und je mehr Kultisten man konvertiert, desto größer wird die gläubige Schar, die einem folgt, und die generieren nach und nach Punkte durch ihre Anbetung. Das ist der Idle-Part, der Part, in dem wir nichts tun. Und diese Punkte nutzen wir dann, um Upgrades zu kaufen und uns mächtiger zu machen. Und dann kommen wir in den Spielteil. Da müssen wir wieder aktiv herumklicken und eben diese Kultisten suchen und finden. Das ist durchaus ungewöhnlich, weil viele Idle-Clicker das Idlen zu einem Kern ihres Spiels machen. Also denkt mal an so City-Builder, in denen man eine Stadt errichten muss, und dann laufen da Leute rum und fällen Bäume und ernten Erdbeeren und machen das von alleine. Das ist der Idle-Part, und die Ressourcen, die sie sammeln, können wir direkt nutzen, um was zu bauen. Und hier aber ist das getrennt vom anderen Spielteil. Wir haben den einen Teil, wo die Leute beten und die Punkte generieren, da machen wir gar nichts, da gucken wir nur zu, und dann sagen wir irgendwann so, es reicht, wir ziehen jetzt wieder los in eine Runde, und dann klicken wir um unser Leben und um den Glauben. Das ist das Spiel. Idle Chapel. Gott sei Dank gibt's eine Demo. Wenn ihr jetzt vor diesen Minuten gesessen seid, die ich euch erzählt habe von diesem Spiel, und euch fragtet, was will der Mann von uns, könnt ihr die Demo einfach ausprobieren, die ist selbsterklärend. Ansonsten, 22. Juni, ich werde spielen, hat einen tollen Pixel-Look, habe ich noch gar nicht gesagt, schöne gedeckte Farben. Es ist das Spiel zu der Musikrichtung Dungeon Synth, und damit habe ich komplett alle übrigen Hörerinnen und Hörer hiermit verloren. Toll. Auch für dieses nächste Spiel, das am 23. Juni erscheint, habe ich einen fantastischen Pitch, nämlich Firewatch trifft auf Myst. So, mega geil. Ich erkläre es euch. Es ist ein aus der Ego-Perspektive gespieltes Rätselspiel, in dem wir in einer quasi offenen, waldlastigen Spielwelt als junge Frau namens Emily Ravenstone unseren Onkel suchen müssen. Der ist natürlich verschwunden, und deswegen sind wir in dieses naturschutzgebietartige Areal gekommen, eine mysteriöse Insel, auf der wir jetzt rumlaufen und versuchen herauszufinden, was ist mit unserem Onkel los. Das Rumlaufen erinnert an Firewatch, auch wenn wir hier deutlich fast schon mediterraner unterwegs sind als im Australien von Firewatch. Dafür aber trifft der Vergleich zu Myst umso mehr. Wir erinnern uns alle an dieses frühe 3D-Rätselspiel, das aus heutigen Augen und Perspektiven ganz furchtbar aussieht, aber immer noch einen gewissen Reiz verströmt. Hier ist es ganz ähnlich. Das Spiel schickt uns durch die Gegend, verlangt von uns selbst herauszufinden, wo die Rätsel eigentlich sind, und die dann auch zu lösen. Es sind Umgebungsrätsel, Schalterrätsel, Coderätsel, alles Mögliche, was ihr euch wünscht. Alles auch schön entschleunigt präsentiert, da ist keine Zeit, die uns drängt, da ist niemand, der sagt, jetzt mach doch mal hinne, da ist kein kleiner Bub, der ruft Kratos hier entlang, wir haben unsere Ruhe. Und das ist auch schön, weil die Spielwelt einen ganz großen Reiz ausstrahlt. Ich habe die Demo, die gibt es auch hier, bereits ausprobiert. Die Grafik ist eine an den Fotorealismus sich annähernde, also eine Grafik, die durchaus versucht, realistische Welten einzufangen. Aber das Spannende ist, wenn man nahe an die Gegenstände, an die Assets, wenn ich mal kühl sprechen soll, rangehe, dann beginnen die so eine verwaschene Polygonalqualität zu entwickeln und wirken plötzlich wie so ein Spiel aus den frühen 2000ern. Es ist ganz schwer zu beschreiben, der Effekt ist aber wahnsinnig charmant. Und das ist dem Haven, The Lost Source, eben dieses Spiel, von dem ich mir nicht sicher bin, ob ich in den letzten Minuten überhaupt schon mal den Titel gesagt habe. Falls nicht, tut es mir leid. Ist ja auch alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Jedenfalls, Rätselfreunde und Freundinnen, spielt dieses Spiel. Ich werde es definitiv tun. Die Demo hat mir schon sehr gefallen und hat mich daran erinnert, wie sehr ich es vermisse, ohne Zeitdruck und nervige Begleiterinnen und Begleiter einfach nur ein bisschen ratlos durch die Gegend zu laufen und den Weg zu suchen. Schöne Sache. Erinnert ihr euch noch, vor einiger Zeit hatte ich Friedemann, einen Berliner Entwickler, hier im Podcast zu Gast und sprach mit ihm über sein damals neuestes Spiel, ein überraschend großer Erfolg, nämlich Slots and Daggers, ein Glücksautomatenspiel, in dem wir so Glücksspielwalzen rollen und drehen und dann die Symbole nutzen können, um kleine animierte Gegnerchen anzugreifen. Ein schönes kleines Spiel, das mir einige Stunden geraubt hat, aber ich bin einverstanden damit. Und jetzt erscheint von einem ganz anderen Entwickler ein Titel, der sich davon scheinbar inspirieren ließ, aber etwas Eigenes, etwas Interessantes draus macht, also ebenfalls Interessantes draus macht. Und das Spiel, das ich meine, heißt Slot or Die. Ebenfalls eine Art Glücksspielwalzen Titel, der uns allerdings nicht 2D auf einen Glücksspielautomaten blicken lässt, sondern uns tatsächlich in einer 3D-Grafik, die an frühe 2000er erinnert, in einen Dungeon hineinschickt und dort gegen Gegner kämpfen lässt, indem wir die Glücksspielwalzen in unseren Händen drehen. Also, Gegner kommt auf uns zu und sagt, hey, was machst du denn hier? Und wir sagen, Maul halten, wir hauen dir auf dasselbige. Und das tun wir, indem wir in unserer linken Hand die Glücksspielwalze mit einem Mausklick drehen. Dann dreht sich die, zeigt im Idealfall 4 Schwerter an, was Jackpot bedeutet. Das bedeutet, unser Schwertangriff jetzt wird Maximalschaden machen. Und so kämpfen wir uns durch diese Dungeons durch, die auch zunehmend, habe ich in der Demo gesehen, auch die gibt's hier, eine surreale Qualität entwickeln. Wände verwandeln sich in Augen, Augen verwandeln sich in Wände, alles, was ihr euch wünscht und wollt. Und das ist es. Das ist Slot or Die. Es ist übrigens auch ein Roguelite. Das bedeutet, wenn man stirbt, ist nicht alles verloren, sondern im Gegenteil, man nimmt was mit. Erfahrungspunkte, freigeschaltete Items und dann darf man wieder rein. Es ist wirklich ein eigentümliches und überraschend motivierendes Spiel. Ich glaube nicht, dass ich damit eine LAN-Party bestreiten würde oder ein ganzes Wochenende, aber es ist mal wieder für den Feierabend oder die Mittagspause eine ganz schöne Bereicherung. Das verspricht zumindest die Demo und ich bin gespannt, ob das Hauptspiel das auch halten kann. Zuletzt noch ein Gedanke, ich finde es wirklich faszinierend, wie so 1-2 große Erfolge, die mal etwas Neueres ausprobieren, wie zum Beispiel Slots and Daggers, eine kleine Welle auslösen, die dafür sorgen, dass andere Entwicklerinnen und Entwickler diese Spielprinzipien manchmal kopieren, manchmal aber auch fortspinnen zu etwas Neuem und Eigenem. Das sah man ja im ganz Großen bei diesen Vampire Survivors-Likes, die seit Jahren da draußen das Spielregal beherrschen, aber man sieht es eben auch im Kleinen. Und ich sehe das auch, wenn ich hier Spiele raussuche für Orkimyt, wie viele, sehr viel weniger interessante, wirklich Klone und Kopien von Slots and Daggers mittlerweile erschienen sind, fast jede Woche. Aber das hier wollte ich herausheben. Slot or Die ist was Eigenes, macht was Eigenes und verdient unser aller Aufmerksamkeit. 25. Juni, Freunde. Ich leite das seltsamste Spiel der Woche, die beliebte Kategorie hier bei Orkimyt, ein mit einem Geständnis, nämlich, dass ich mich im, ich glaube, vorletzten Resident Evil verliebt habe in die große Vampirgräfin, die 2,80 Meter groß war und uns unter anderem mit ihrer Bedrohlichkeit erdrückte. Ich fand sie ganz wundervoll. Ich großer Fan von dieser großen Frau. Es war ganz toll. Und jetzt kommt ein Spiel, das dieser Leidenschaft, diesen tollen Erinnerungen, neues Nährfutter gibt. Und zwar, wie spricht man das denn jetzt eigentlich aus? Weiß ich gar nicht. Hatte das bisher nur aufgeschrieben. Saeko, Doppelpunkt, Giantess Dating Sim. Ja, haltet euch fest. Also, dieses Spiel, ich bin ganz hin und weg, auch hier habe ich die Demo bereits gespielt, erzählt die Geschichte der riesenhaften Frau Saeko, die im Stile eines Mangas in ihrem Zimmer rumsitzt und da so ihr Leben lebt. Und wir sind ein kleiner Mann namens Rin und wir kommen in ihrem Zimmer zu Bewusstsein und erfahren jetzt, dass wir der neue beste Freund von Saeko, der Gigantin, werden sollen. So, das klingt erstmal wie eine ganz süße Freundschaft oder auch mehr, keine Ahnung, aber es stellt sich heraus, Saeko hat ein paar morbide, seltsame, komische Hobbys und auch Gelüste und wir müssen aufpassen während unseres Spielabenteuers, dass wir nicht Opfer dieser Gelüste und Leidenschaften werden. Es ist ein Spiel, das bereits seine Sporen verdient hat. Es erschien nämlich am 29. Mai 25 für den PC, hat dort hervorragende Wertungen eingesahnt und erscheint jetzt, liebe Switch-Besitzer, für die Switch 1 Uno am 25.06. Ich habe wenig Erfahrung, erschreckend wenig Erfahrung in der Welt der Dating-Simulatoren bisher gesammelt. Da gibt's ja mittlerweile eine ganze Reihe von Spielen. Ich erinnere mich an einen Titel, der es fast auf meine Festplatte geschafft hat. Da ging es darum, Schwerter zu daten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber das hier könnte mich aus Gründen komplett jetzt überzeugen. Diese Vermengung von Dating und tiefen Gefühlen, die in der Luft schweben, durchsetzt aber mit dieser bedrohlichen Gewaltausstrahlung, die Seko hat. Man ist ja seines Lebens nicht mehr sicher in dieser Bude, wo sie lebt, als kleiner Mann. Und ich würde gerne ergründen, wie sich das so anfühlt. So, ich habe das Gefühl, ich habe zu viel gesagt oder zumindest viel genug. Spielt das. 15 Euro, Switch Release. Am 25.06. und für den PC ist es schon draußen. Ich werde es mir holen, Freunde. Was soll ich sagen? Ich bin neugierig. Und damit bleibt uns nur noch der Blick in die Podcast-Woche bei Okay Cool. Und mein Gott, was ist da denn schon wieder Geiles los? Achtung, ich habe drei Highlights für euch. Erstes Highlight. Morgiger Dienstag, am 23. erscheint für alle Supporter eine neue Folge Okay Cool Crapped Aus, das Format, in dem ich jeden Monat gemeinsam mit dem Retro-Spielejournalisten Paul Kautz alte Spiele ausgrabe und beleuchte, die von der Geschichte fast vergessen wurden und wir wollen feststellen, ob das zu Recht passiert ist oder auch nicht. Und dieses Mal kümmern wir uns, haltet euch fest, um das Hack-and-Slay-Lizenzspiel für die PlayStation 2 unter anderem namens King Arthur, das damals 2002 oder 2003 um diesen Dreh herum den gleichnamigen Kinofilm begleitete. Und was soll ich sagen, Freunde? Ich verrate euch am Dienstag. Es war eine intensive Erfahrung. Ich kannte den Film, aber noch nicht das Spiel. Paul kannte gar nichts. Das war alles neu für ihn. Es war wundervoll. Das ist am Dienstag. Am Donnerstag, oh übrigens, da möchte ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, damit wird auch cool der erste und einzige Podcast, der jemals über eine Stunde lang diesem Titel gewidmet hat. Ich glaube, wir sind wirklich die Ersten, was irgendwie auch traurig ist. Naja, am Donnerstag, Freunde, erscheint die Juni-Ausgabe von Okay Cool 3000, das Spielemagazin für Enthusiasten und Enthusiastinnen, wirklich von mir designt und mit exklusiven Inhalten gefüllt, eine echte digitale Zeitschrift zum Durchblättern für alle Supporter, erscheint am Donnerstag per Mail und wird auch auf der Webseite abrufbar sein. Und am Freitag beende ich eine weitere neue Nachholaktion bei Okay Cool. Ich habe vor einigen Wochen angefangen, Prince of Persia, The Sands of Time durchzuspielen, habe mich warm gemacht für diesen Plattformer-Klassiker von 2003, gemeinsam mit Martin Dittrich von Decode, der die Reihe sehr gut kennt, und habe jetzt das Spiel durchgespielt und am Freitag werde ich Martin und euch verraten, wie mir dieser Klassiker gefallen hat und ob er gut gealtert ist. Auch diesen Titel habe ich auf der Originalkonsole der PlayStation 2 nachgespielt. Es war eine Wucht. So, und am Sonntag, dann klar, Okay Cool trifft mit einem ganz tollen Gast, passend zum großen Thema, das mich hinter den Kulissen gerade beschäftigt, Okay Cool spielt. Ihr werdet es verstehen am Sonntag, wenn es soweit ist. Und damit, Freunde und Freundinnen, wünsche ich euch eine wundervolle neue Woche. Ich danke euch von Herzen für eure abermals gespitzten Öhrlein und wünsche euch nur das Beste für die nächsten Tage. Uns allen viel Kraft, viel Flüssigkeit auf der Zunge und viele Podcasts in den Ohren, am besten allesamt von Okay Cool. Und damit Kuss auf die Stirn. Tschüss.